Ja, jetzt kann ich auch immer mitsingen und du weißt, was ich singe. Wunderschönen guten Tag bei dem neuen, verbesserten Alman Arabica. Back to the roots, aber irgendwie doch in der Zukunft. Wir sind wieder da.
Nicht sagen.
Eine neue Folge. Doch, ich muss
Wenn
es sagen.
Wenn du sagst, das verbesserte Alman Arabica, dann gehen alle Grünen wieder davon aus, dass ich weg bin.
Das verbesserte Alman. Karl, wir haben ich bin nicht mal eine Minute drin. Wir haben das verbesserte Alman Arabica. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das ist Folge 413, glaube ich, oder so. Wir sind natürlich wieder nicht nur ich, sondern wie ihr schon hören könnt, ist es auch Karl. Hallo Karl.
Hallo.
Sorry an alle Grünwählerinnen und Wähler an
der Stelle. Tut mir leid, auch ganz höchstpersönlich an Dr. Toni Hofreiter und Felix Banaschek. Es tut mir sehr leid, dass ich immer noch hier bin. Wir dürfen nicht verpassen, die 420. Episode von so einer Crystal Glass Bong Herstellerseite sponsern zu lassen. Das wäre ein Banger.
Alter, ich muss hier kurz mal in meinem Reddit eins wegmoderieren, Digga. Hier hat jemand einfach von einem Fascho-Magazin einfach einen Artikel gepostet. Ich muss hier mal ganz kurz wegmoderieren.
Na und?
Hast du sie noch alle, du?
Bewerte doch zunächst mal die Inhalte, bevor du da einfach nur diese Formkritik machst.
Digga, wenn ich die junge Welt sehe, dann bewerte ich auf jeden Fall erstmal nicht die Inhalte, sondern drücke es mal weg auf
den Kopf. Nur weil Herrn Elsässer halt die ein oder andere antisemitische Ansicht hat, solange ich das Kompaktmagazin in Gänze zu
Ach du Scheiße.
Freie Welt oder junge Welt?
Oder junge Welt? Warte mal, junge Welt ist doch die, wo die Dings dran sitzt, wo ich bei 13 Fragen eingeladen war, oder?
Ich glaube.
Das ist doch die von der jungen Welt.
Also ich will jetzt nicht. Ich glaube, eins ist schwer links, eins ist schwer rechts.
Oh Scheiße, habe ich das schwer linke weggemacht?
Junge Freiheit ist konservativ?
Ah, das war die junge Freiheit, oder? Oh, ich muss das wieder wegmachen.
Und junge Welt ist...
ich hab's wieder zugelassen.
Junge Welt ist schwer links.
Okay, junge Welt ist schwer links. Sorry. Ey, könnt ihr euch auch mal anders nennen als... Das ist auch bei Kompakt und Kompakt so. Ich denke, was soll denn das? Das ist verwirrt mich.
Junge Freiheit ist
das Dritte Reich. Die Fascho-Scheiße.
Junge Welt ist eine überregionale marxistische Tageszeitung.
Okay, es tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte mich an dieser Stelle schon entschuldigen. Ich dachte, es handelt sich hier um die junge Freiheit. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn? Aber es ist eine andere junge Welt, die tatsächlich nichts mit den Faschisten zu tun hat. Deswegen, es tut mir leid. Ich gelobe Besserung, aber ey, ganz ehrlich, die können sich auch mal anders nennen.
Ist so, Alter.
Was soll denn das?
Oder nehmt zumindest, was soll denn das wir müssen alles? Uns zumindest darauf einigen, dass alle Fascho-Seiten immer nur in Fraktur schreiben oder so.
Ja, irgendwie so. Genau, die sollten eigentlich alle in Fraktur schreiben. Und wenn es nicht in Fraktur ist, dann weiß man, okay, das ist nicht betroffen.
Du, noch 5 Jahre und die fangen einfach mit dem Heil an oder so. Das wird nicht mehr lange dauern, dann werden die klar zu erkennen sein.
Ja, das ist immer so, das ist das sogenannte Probing, ne? Die versuchen sich dann immer aus und dann kommt, wenn zu viel Backlash kommt, dann rudern sie zurück. Dann rudern sie einfach zurück und sagen, okay, ne, es ist noch nicht Zeit.
Ja, ist noch nicht Zeit.
Es ist noch nicht Zeit.
Ey, das ist die perfekte Einleitung fürs erste Thema. Hm. Und zwar müssen wir, glaube ich, heute ein bisschen über Gießen sprechen. Ich habe gesehen, du hast auch ein Video dazu gemacht. Ich habe es noch nicht gesehen.
Ich habe nur in meinem
YouTube-Feed habe ich gesehen, dass du zu dem wie heißt das nochmal, diesem Gründungskongress der Generation Deutschland auch ein Video gemacht
Generation
hast.
Generation Deutschland!
Wo dieser Eichelmann oder Eichmann oder so, wie hieß der? Nee, Eichmann war der richtige.
Der Eichmann, der nach Hitler klingt und die gesagt haben, nee, Hitler ist bei uns, darf nicht so klingen, das darf nur die Inhalte sein.
Ja, ich habe da eine Ausarbeitung zu gemacht, weil ich das Thema halt echt interessant fand. Und vor allem den Umgang damit von allen Lagern, ne? Und deswegen will ich dich ganz kurz fragen, wie bist du denn damit umgegangen? So fange ich an.
Mit dem Eichmann-Auftritt?
Ja, mit dem Typen, der Hitler parodiert hatte.
Also wie ich damit umgegangen bin, ich habe jedes Ziel, also der tatsächliche Umgang, das wirst du wahrscheinlich auch im Video merken, wenn du das Video anklickst, ist, ich habe jedes Zitat von der deutschen Generation Deutschland genau so vorgelesen, wie es gemeint ist.
Ja, gut.
Also ich habe immer den das rollende R.
Wie Herrn Hitler damals,
Wie genau, das ist mein Coping-Mechanismus gewesen. Und ich habe, wie bin ich noch damit umgegangen? Ich habe die Surrealität in den Raum gestellt, habe aber auch klar gemacht, dass die Leute vor Ort, dass die nicht selber einschätzen konnten, ob das jetzt irgendwie ein V-Mann ist, ob das jetzt hier irgendwie eine Satire-Sendung ist oder ob da irgendwie ein Comedy-Programm irgendwer kommt. Dass die Tatsache, dass da jemand kommt und sich so anhört, wie sie sich geben, verwirrt die Leute halt. Ne? Also das ist so, die Leute sind, die Faschos von der Generation Deutschland wussten nicht, ob der das ernst meint oder nicht ernst meint, weil sie selber nicht genau einordnen können, Also sie können es nicht einordnen, ob jemand so überzeugt von ihren Ideologien ist, dass er sich so anhört. Mhm. Wenn du verstehst, ne? Das ist so, das hat mich ein bisschen fasziniert. Und der Grund, warum.
Ich will das direkt einordnen. Das ist einer der Top 3 Umgänge mit dem Thema. Also da kriegst du ein ausgesprochenes Lob von mir. Also in meiner, also es ist natürlich nur meine scheiß Analyse, aber also, juckt am Ende des Tages auch fucking niemanden. Aber ich finde, das ist einer der Top 3 Umgänge, wenn nicht sogar second best practice in der Öffentlichkeit zumindest. Weil ich habe folgendes beobachtet. Ich dachte mir, okay, das ist natürlich, Initialreaktion war, ich habe mir natürlich kaputt gelacht, ne? Also jetzt ist ja
fucking insane.
Also das war natürlich initiale Reaktion. Ich habe mich komplett bepisst vor, ich habe beömmelt vor Lachen, ne? Und mir war es halt auch scheißegal, ob der das jetzt ernst meint oder ob der von Böhmermann kommt oder ob der halt ein V-Mann ist oder so.
Ja, sowas, ne?
Das ist scheißegal, Alter. Ich habe mir einfach beömmelt, dass da so einer ist, und als er die Faust gen Himmel gerissen hat, da dachte ich mir, Digga, das ist halt, der hat 1:1 einfach Hitler nachgemacht. Das ist schon ein richtiger Banger, ne? Und dann habe ich mir angeguckt, wie die Presse darüber Bericht erstattet hat. Und dann ist mir ein Muster aufgefallen. Und das Muster war, egal wo und egal welches Lager die Medien bedienen, also ob jetzt liberal, libertär, konservativ, regressiv, rechts, außen, links, außen, ist völlig egal. Alle haben darüber gesprochen, wer den jetzt dahin geschickt hat.
Ja.
Das wurde zu so einem Krimi gemacht, weißt du? Da wurde drüber, wenn über Gießen gesprochen worden ist, dann wurde das zu einem Krimi, wer jetzt diesen Typen dahin geschickt hat. Und es wurde sich gar nicht die Frage gestellt, also wir müssen ja eine Feststellung machen. Und die Feststellung ist, die AfD ist die einzige Partei, die überhaupt ein Milieu erschaffen hat, in dem du so eine Rede halten kannst.
Genau, korrekt, ja. Das würde auf einem SPD-Parteitag, vielleicht auf einem Grünen-Parteitag noch. Nee, aber Spaß. Es tut mir leid, Herr Banaschak, tut mir leid. Entschuldigung. Es ist nur ein Spaß, ein Joke. Ich verstehe, das würde auf einem anderen Parteitag würde das ja nicht mal zur Debatte stehen. Das würde ja nicht mal ein bisschen passieren, ne? So, das würde ja nicht mal in die Richtung kommen. Aber auf einem AfD-Parteitag, unabhängig von der Generation Jugend oder AfD selber, da macht das halt Sinn. Da macht das halt Sinn, dass das der da ist.
Es gibt nicht nur Sinn, es ist ideologisch sogar genau das, was ja von einem Großteil der Leute da vertreten wird. Also, ich habe folgende These aufgestellt, als ich das dann gesehen habe. Ich habe natürlich nicht 8 Stunden Gründungskongress der Generation Gott. Deutschland reingezogen. Da wirst du ja blöd in der Birne. Wenn du da auch nur ein Reden hörst, wirst du blöd in der Birne. Aber ich habe gesagt, pass auf, wir machen Folgendes. Ich habe das angeguckt und dann habe ich das vorgetragen und habe gesagt, okay, das eigentliche Thema ist hier nicht, ob der geschickt wurde oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Es sollte darüber gesprochen werden, dass die Inhalte, die er da, ob er sie persifliert hat oder nicht, spielt dabei, also ist wirklich egal. So, ob die Inhalte, die Ideologie, die dahinter steckt, nicht gänzlich auch überall sonst zu finden ist. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass sowas wie völkisch-nationalistisches Denken, ne, Ausländerfeindlichkeit, einen sehr starken Nationalfokus, also dass all das, was da inhaltlich wiedergegeben worden ist, nicht auch überall sonst zu finden ist. Und dass eben die AfD die einzige Partei in Deutschland ist, also die einzige massentaugliche Partei, da gibt's ja noch ein paar andere, die ein Milieu kreiert hat, wo du sowas bringen kannst, ohne dass du direkt von der Bühne geprügelt wirst. Weil das habe ich auch gesagt. So bei den Linken, so du fängst an so zu reden, du wirst aus dem Raum getreten. Bei den Grünen, du fängst so an zu reden, du wirst aus dem Raum getreten. So Anton Hofreiter schießt dich wahrscheinlich direkt mit seinem Colt auf der Bühne, wenn du anfängst, so eine Hitlerrede zu machen.
Anton Hofreiter wirkt dich mit so einem Lasso.
Ja, ja.
Der wirkt dich dann runter.
Genau. Machst du das bei der SPD, wird sogar Lars Klingbeil zum gewalttätigen Antifaschisten. Machst du das bei der CDU, und jetzt wird's halt wild, machst du das bei der CDU, passiert das auch. Also auch bei der CDU wirst du so eine Rede nicht halten können in dieser Art.
Korrekt, korrekt.
Bei der AfD.
Aber bei der AfD.
Ja. Aber bei der AfD, da geht so ein Ding durch, weil man sich eben nicht ganz sicher ist. Man weiß jetzt nicht, ist das jetzt jemand, der unsere Ideologie einfach nur konsequent gefressen hat und jetzt ein bisschen und jetzt ein bisschen seinen Verstand verloren hat? Oder genau, ist das,
das ist einer, der sagt, ist das, oh Gott, der meint das ernst.
Ja, ja.
So, das
ja,
ist ja. Der meint, das ist die Frage, ob der das ernst meint. Und das, die Tatsache, dass das gefragt wird, ist ein ziemliches Zeichen.
Genau. Und ich glaube, irgendwie 12,5% der Leute haben trotzdem für den gewählt, ne? So, die Reaktionen darauf waren eben, einige haben gebuht, andere haben geklatscht, so viele haben gelacht, ne? Also es war halt schon ein absurder Auftritt. Aber er durfte ihn vollständig durchziehen, er hat Fragen bekommen und die Initial-Response war V-Mann. Und das ist auch gefährlich. So, und jetzt will ich ganz kurz noch sagen, warum diese V-Mann-Ruferei schädlich ist.
Mhm. Mhm.
Man tut damit so, als wäre diese Hitler-Rede, ne, als wäre das etwas, das in der AfD niemals passieren könnte. Wenn sowas passiert, dann muss das entweder Böhmermann gewesen sein oder einer vom Verfassungsschutz. Und damit machst du natürlich die AfD sehr viel harmloser. Du stellst sie sehr viel harmloser dar, als sie eigentlich ist. Du sagst, okay, das war so ein Hitler-Typ mit wirklich weirden Inhalten. Aber die AfD, die ist ja sehr viel normaler. Die ist ja sehr viel gemäßigter. Bei der würde, also so, das kann man ja nicht ernst meinen in der AfD. Und ich sage, doch, kann man.
Doch, ja.
Also so eine Hitler-Rede ist, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass jemand mit einer sehr viel besseren Hitler-Parodie das bereits in AfD-Räumlichkeiten ernst gemeint in dieser Form vorgetragen hat. Und jetzt wird's richtig wild. Und das ist wirklich etwas, das könnt ihr selber machen, wenn ihr das wollt. Ich hab dann gesagt, spaßeshalber, gucken wir uns jetzt einfach die nächstbeste Rede an.
Ja.
Spaßeshalber.
Ich glaube, das ist ganz interessant. Ich habe das nicht gemacht, aber ich habe Nachrichtenartikel gelesen, wo halt teilweise Zitate aus der ehemaligen Hitlerjugend rausgekommen sind, so von dem Hohm zum Beispiel oder von dem Duro, der einfach Sprüche aus der Hitlerjugend bringen, so das ist
dieses deutsche Jugend führt deutsche Jugend sowas, ne?
Genau. Die Jugend Deutschlands, Jugend führt,
sowas. Scheiße. Ich sag, pass auf, wir machen Folgendes, wir machen jetzt die nächstbeste Rede. Einfach, ich hab's einfach weiterlaufen lassen, ne?
Mhm.
Und der nächste Sprecher hat inhaltlich genau den gleichen völkisch-nationalistischen Schwachsinn von sich gegeben.
Er hat nur nicht das R gerollt.
Der hat nur nicht das R gerollt und die Faust geballt.
Ja. Ja.
Das ist der einzige Unterschied gewesen. Und ich bin mir sehr sicher, also das ist jetzt natürlich nur eine Mutmaßung, aber ich bin mir sehr sicher, dass von all den Reden, die da gehalten worden sind, all den Leuten, die da eine Bühne haben, du hast da natürlich auch in so einer Jugendorganisation ein paar Leute, die sind da einfach libertär oder so, oder konservativ, ne? Das ist jetzt auch, also das ist auch so weit weg von meiner Politik, wie man nur sein kann. Aber es ist nun mal, es sind keine Nazis, ne? Es sind halt nur Leute, die mit Nazis rumkumpeln und rumchillen und sich die Räumlichkeiten zu nutzen machen. Aber der Großteil von dieser jungen Generation, das sind radikalisierte Rechte. Und da hast du, da hast du Faschomehrheiten in dem Raum gehabt. Und der Typ, der da zum Vorsitz gewählt worden ist, ist auch einer halt der klar wildesten. Ein
Fascho, ja.
Ja?
Ja, ja. Der Hohm meinst du?
Ja, ne? Ja, dieser Jean-Philippe, Jean-Pierre, ich weiß nicht, irgendein französischen Namen hat der. Und der ist halt einer, der bestens vernetzt ist in das identitäre Lager. So, der hat viele Verknüpfungen in ein, wie nennt man das dann, ein rechtsextremes Vorfeld der AfD, so kann man das nennen, oder man nennt es einfach konsequenterweise, das sind halt alles Rechte, so, und Rechte sind halt miteinander vernetzt, that's the way it goes, und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, man braucht auch nicht die 25. Reportage darüber, dass irgendjemand aus der AfD Kontakte zum rechtsextremen Milieu hat. Freunde, die AfD ist das rechtsextreme Milieu. So, da brauchen wir keine Reportage, die das, wahrscheinlich brauchen wir die schon, damit es die Leute raffen, aber so, ich brauche jetzt nicht die 300. Reportage darüber, dass einer, der bei der AfD in der Führungsposition ist, auch Kontakte zum militanten, paramilitärischen Flügel des rechtsextremen, der rechtsextremen Szene in Deutschland hat. So, das brauche ich nicht. So, das weiß ich, weil das sind ja genau die gleichen Leute, die bedienen die gleichen Inhalte. So, die haben die gleiche marode Scheiße in der Birne. Und dadurch, dass halt alles auf diese V-Mann-Geschichte geschoben wird, von diesem einen Trottel da, der, warum auch immer er jetzt da war, das spielt, wie gesagt, gar keine Rolle. Der Fokus liegt jetzt darauf, wer hat den geschickt, wer möchte die AfD sabotieren, wer möchte dafür sorgen, dass die wieder schlecht dastehen. Alles andere wird vergessen.
Ja, ich finde, also das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, zumindest nicht so sehr. Ich habe gestern noch einige Artikel dazu gesehen, um da jetzt mal so eine Gegenposition zu geben, die sowohl beim Deutschlandfunk als auch bei der Tagesschau, die so ein bisschen aufeinander aufbauen auch, aber die sich eher die Frage stellen, wie rechtsextrem ist diese neue Bewegung? Und es gibt auch schon die Beobachtungsstellen von Thüringen und so, die sagen, okay, das sind klare rechtsextreme Bestrebungen. Das, was die AfD ja mit diesem neuen Jugendverband versucht, sind zwei Dinge. Die erste Sache ist, sie versuchen die anknüpfend an die AfD-Parteimitgliedschaft zu holen, damit sie mehr Kontrolle haben. Mhm. Was bedeuten würde, das ist ja auch das, was bei dem Eichmann jetzt passiert. Das ist, sieht man tatsächlich sehr genau. Die sehen, dass einer schlechte Publicity für die Partei ist und sie können mit einem Parteiausschlussverfahren mehr oder weniger sofort reagieren. Das konnten sie bei der jungen Alternative nicht, weil die junge Alternative keine Voraussetzung, also weil es keine Voraussetzung gab, irgendwie in der AfD zu sein. Das ist jetzt anders.
Ja.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sie der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch natürlich, dass sie irgendwas machen müssen. Wenn die junge Kaderschmiede der Alternative für Deutschland gesichert rechtsextremistisch ist und da wieder dieses Damoklesschwert des Verbotsverfahrens im Raum hängt, dann muss man das natürlich auflösen. Siehe Flügel, das hat man ja auch gemacht, muss man das offiziell auflösen und irgendwie umbenennen. Ja. Und das ist das, was sie hier getan haben. Das sind dieselben Leute,
klar,
unter neuem Namen. Das sind einfach, das sind die Old Faces, New Name.
Nee, ist und noch schlimmer.
Jetzt,
also die Leute, die da beobachten, die sagen, also das sind so sogenannte Rechtsextremismus-Experten, ne? Also die haben schon, es hat schon ein bisschen Gewicht, was die sagen. Die beobachten die Szene schon relativ genau. Und die sagen, dass aufgrund der Einstufung der jungen Alternativen ganz viele eher gemäßigte junge Menschen bei dieser Neugründung gar nicht mehr dabei sind. Mhm. Weil die sagen, ich habe halt keinen Bock, mir mein Leben oder meine Zukunft zu zerballern, indem ich jetzt in der nächsten Fascho-Orga bin und die in Anführungsstrichen nur konservativen Denker, die so ein bisschen ausländerfeindlich sind, die werden sich dann den Hassel gar nicht geben, da in so eine neue Geschichte reinzuknallen. Während halt,
okay, möglich, ne,
ja, während halt die radikalisierten Leute, die es wirklich ernst meinen, so denen ist das halt egal, ne? Die sind halt also, da, weil es so ist.
Auf jeden Fall ist es so, dass das damit gerechnet wird. Die Frage ist jetzt, wie schnell das aufgeht, weil der Verfassungsschutz zum Teil auch schon reagiert. Das heißt, ich weiß nicht, ob es, also natürlich wird es ein bisschen dauern, aber ich weiß nicht, ob die Einordnung der Generation Deutschland so lange dauert, wie man es sich da vorstellt. Denn es könnte sein, dass die halt relativ zeitnah, und ich rede hier von einem Jahr oder anderthalb, relativ zeitnah, zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl, schon wieder als gesichert rechtsextrem offiziell eingestuft ist. Und das wäre natürlich dann eher kontraproduktiv, weil das ist ja das, was man mit vermeiden wollte. Und da kommt dann wieder das Damoklesschwert des Verbotsantrags. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber das sind auf jeden Fall, der Name lässt das, ich meine, die hatten ja auch noch andere Namen, so wie hatten sie es hier, sie wollten sich
Deutsche
auch
Jugend
irgendwie
oder so.
Deutsche Jugend oder Generation Germania.
Ja, ja, irgendwie sowas,
so ein Scheiß und so. Das war alles ein bisschen das war denen sogar schon zu völkisch. Aber diese Ausrichtung, ob das jetzt genügend wird, who knows. Was ich witzig finde, ist die Tatsache, dass sich die ganzen Linken alle Text dazu gesichert haben und dass jemand auf der Bühne von der Veranstaltung sagt, hallo, die ganze Antifa und die ganzen Social Media Handles weggenommen, tut mir voll leid. Also wirklich köstlich. Was natürlich nicht so köstlich ist, ist die ganze Polizeigewalt gegenüber den Demonstrierenden und Demonstranten in Gießen sehr stabil. 25.000 Leute oder zwischen 15.000 und 30.000, das hängt davon ab, wie man fragt.
Ja.
Ich denke, so 25.000 ist wahrscheinlich realistisch, ist irgendwie immer ein Mittelwert oder 20.000. War sehr, sehr stabil. Volle Solidarität mit den Leuten, die da aufgestanden sind und gesagt haben, sie lehnen sich auf und sie können das nicht dulden. Absolut korrekt. Lasst euch nicht voll labern hier von wegen, ja, aber Gewalt und so, gar nicht. An alle Linken, die da ein Pferd gegessen haben, ich hoffe, es hat geschmeckt. Und
so, das wird das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe das nur gehört, dass da irgendwie ein Pferd gestorben sein soll und das jetzt irgendwie in die Lore.
Es gibt dazu
ja, in die Lore geht, ja, dass der wohl gefressen wurde.
Ich habe das auf Social Media natürlich auch nicht mitbekommen, weil ich die Accounts einfach nicht habe. Ich habe aber einen Tagesschau-Artikel, einen Faktenfinder dazu gehabt. Das war wirklich wild. Ich gucke mir ja regelmäßig so Faktenfinder an von so Fake News.
Ja.
Und es gab dann so ein generiertes Bild, oder es gab ein Bild von einem Pferd, das halt von einem Abhang runtergerutscht ist, ohne Fremdeinwirkung. Die Polizei hat das Bericht, hat gesagt, hey, Reiter und Reiterinnen und Pferd geht's gut, alles okay, ist nur passiert. Und das Bild wurde natürlich genommen und gesagt, Linksextreme haben mit Steinen Pferde getötet. Und dann ging es so weit, dass jemand ein Bild generiert hat durch eine KI und da hat er sogar einen Bericht draus gemacht, oder da wurde dann ein Bericht draus gemacht, dass die das gegessen hätten. Also das Linke das Essen, so das Linke ein Pferd dann niederschleudern mit Steinen und das dann essen. Also das ist so dieser Versuch, der das so martialisch wie möglich darstellen zu lassen. Nee, ist natürlich nicht passiert, ist alles gelogen, alles Fake News. Aber auf Social Media ist das eh sehr schwierig. Leute, die das glauben, sind Leute, die das glauben wollen. Nicht Leute, die das glauben, weil sie denken, oh Gott, das sind aber, da hat mir aber hier jemand einen Artikel reingespült. Nee, das sind Leute, die das glauben wollen. Ja. Die erreicht man auch nicht tatsächlich. Safe. Es ist nur, um das jetzt hier mal kurz zu sagen, nein, Linke haben, die Antifa hat jetzt hier nicht nur ein Pferd nicht getötet, sie haben es auch nicht gegessen. Und Leute, die das behaupten, sind wahrscheinlich die den Unterschied in ihrer Lasagne zum Pferdefleisch wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen würden. Ne? Also deswegen.
Ich auch nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ich das auch nicht wahrnehmen. Aber ich meine, was wäre denn die Implikation, selbst wenn es so wäre? So, selbst wenn es so gewesen wäre, dann würden ja nicht 25.000 kollektiv hinter der Ermordung eines Dienstpferdes und dem späteren Verspeisen stehen. Aber du kannst ja nicht.
Ja, das ist, weißt du? Das ist ja auch wieder so ein Problem bei der Betrachtung von der Demo insgesamt, dass es Ausschreitungen gibt und dass Leute sich verletzen und dass vor allen Dingen Schürfwunden an Knöcheln von Polizeibeamten dazu führen, dass auf der anderen Seite halt echt unangenehme Verletzungen auftreten. Das ist ja klar. Also, man sieht ja auch die Videos. Glücklicherweise hat Social Media da einen positiven Effekt, nämlich, dass man die Videos alle sieht.
Voll.
Dass man sieht, wie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.
Die waren komplett wahnsinnig, Alter.
In Sparta-Manier auf Demonstrierenden, die einen Schild hochhalten, zu rennen und damit irgendwie Frontkicks reinlaufen.
Das waren Wahnsinnige, die einfach wieder Bock hatten, Linke die Zähne einzutreten. Ja. So, da kannst du ja auch
nicht. Das ist es halt auch, das habe ich aber auch für mich mitgeteilt. Das ist halt grundsätzlich so eine. Damit sollte man, das ist so traurig das ist, aber damit sollte man auf solchen Demonstrationen rechnen. Also, dass so gewaltbereite Polizistinnen in der Hundertschaft da einfach ausrasten wollen.
Das ist übrigens auch die Radikalisierungsgrundlage für nahezu alle Linken, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, inklusive meiner selbst. So, wir haben in Kassel gibt's ja eine relativ große rechte Szene, ne? Und dann gehst du irgendwann mit jungen Jahren, stellst du fest, dass die für Rudolf Hess protestieren und dass die Rudolf Hess gedenken. Und dann fragst du deinen Vater, wer ist Rudolf Hess? Und wenn du Glück hast und dein Vater einfach wie Che Guevara aussieht, dann wird er dir erklären, wer Rudolf Hess war. Ne? Und dann denkst du dir, Moment mal, also da sollte man ja eigentlich protestieren. Und dann gehst du auf so einen Protest, wo du dir denkst, okay, hier wird gegen einen Nazi, hier wird ein Nazi gedenkt. Und da sollte man ja gegen protestieren. Und dann stehst du da und deine erste Erfahrung mit dem Rechtsstaat ist dann, dass dir das Gewaltenmonopol die Zähne eintreten will, weil du gegen den Nazi protestierst.
Ja, ja.
So,
ja, ja.
Herzlich willkommen in der Radikalisierungsspirale, Freunde. Und das hat man ja auch in Lützerath gesehen. Und das hat man jetzt auch wieder hier gesehen. Wenn du so einen rechtsextremistischen, also wirklich einen verfickt rechtsextremistischen, so wenn wir über die AfD sprechen und von Faschos sprechen, dann sprechen wir in allererster Linie von Leuten, die in diesen Jugendorganisationen drin sind. Weil die sind immer ein bisschen radikaler als der Bundeskader. Ja? Die sind eigentlich alle da, wo Höcke in der Birne ist. So, da muss man, sorry to say, aber that's the harsh truth. Und wenn du dann dagegen protestierst oder in Gießen, wenn du irgendwo in Hessen bist und du denkst, ja nee, ich will nicht, dass das hier in Hessen passiert. Wie kann das sein? Und dann gehst du da protestieren. So, da sind ja nicht 25.000 gewaltbereite Linksextremisten mit 10 Jahre Kampf gegen rechts auf dem Buckel. Da sind ja alle vertreten, ne? Von der Oma bis zum 15-Jährigen oder 16-Jährigen, der zum ersten Mal auf so einem Protest ist. Und die stehen dann da und dann sehen die, wie so eine Hundertschaft komplett von vorn, von unten bis oben voll mit Pervitin auf dich zugerannt kommen und dir die Zähne eintreten wollen. Und das dann auch noch tun. Ja, ja, und, ja, ja. Und also, das Framing der Gegenseite ist dann wieder, bei der Polizei gab es auch 50 Verletzte. Ja, bis du dir dann durchliest.
Ja, weil sie sich die Knöchel wehgetan haben. Ja, bis
du dir dann durchliest, was passiert ist und dann stellst du fest, okay, ein paar sind umgeknickt, ein paar Leute haben sich halt selbst verletzt, während sie irgendwelche beschissenen Jackie Chan Drehkicks in den Block geknallt haben.
Jackie Chan Drehkicks, ist das so? Alter.
Und von den 50 Verletzten haben sich dann wieder 30 gegenseitig gepfeffert. Habt ihr euch die Polizisten mal angeschaut, wie die da aussehen?
Wie soll denn das? Das ist wirklich Jackie Chan Drehkicks haben sie auf jeden Fall. Also da es sind bestimmt einige Jackie Chan Drehkicks, haben die bestimmt stattgefunden und sind auch einige schiefgegangen. Ich möchte auf jeden Fall volle Solidarität mit den verletzten Protestierenden, mit den von Widersetzen dalassen, weil die sich einfach da auch zu Recht auch darüber aufregen, wie das sein kann. Und dass das durch die Medien wieder so ein bisschen weird dargestellt wird, das ist nicht in allen Medien der Fall. Tatsächlich hat der Spiegel es auch geschafft, das muss man sich mal vorstellen, der Spiegel hat es geschafft, ein Video rauszurendern, 5 Minuten, wo die sagen, ja, okay, größtenteils friedlich natürlich und so, was ja die Realität ist, ist größtenteils friedlich. Nicht friedlich, sondern friedlich. Und diese Eskalation, die man sich auch teilweise herbeisehnt dann, also von gewissen Bereichen, die man sich dann herbeisehnt, die ist halt eben nicht so groß. Dass da Leute aneinander geraten und dann halt so halbe Catching-Situationen passen und Jackie Chan Drehkicks gemacht werden, das ist nicht zu bestreiten. Aber das ist eben nicht die große Menge. Der Großteil ist einfach friedlich. Der Großteil läuft da rum und sagt, hey, das geht nicht. Und der Großteil wundert sich, warum sie nicht direkt vor der Messehalle protestieren dürfen, weil das ist der Ort des Geschehens. Und das ist halt alles schade, dass das so ist. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, die Realität ist, das ist größtenteils friedlich. Auf dieser Demos wurden nicht die ganze Zeit irgendwelche Molotows in irgendwelche Polizeigruppen reingeworfen. Das ist nicht der Fall. Es wurden da auch nicht irgendwelche Backsteine auf Polizistenschädel geschlagen. Das ist auch nicht der Fall. Es wurden keine Pferde gegessen. Ist eben nicht der Fall gewesen. Ja. Die Übertreibung kommt halt von, also wenn man einen Fokus-Artikel liest, wird man das wahrscheinlich lesen. Wenn man das News, wenn man aus welchem Grund auch immer in die Scheiße reinguckt, wird man das wahrscheinlich lesen. Wenn man die junge Freiheit liest, wird man das lesen. So die ganze konservativ-rechte Scheiße, also so wirklich diese braune Kacke, die da durch die Gegend läuft. Und auch natürlich auch die Springer-Kacke, ne? Also das sind reißerische Medien, die halt bewusst solche Narrative pushen, um entsprechende Klickzahlen zu generieren. Ja. Weil das eine Erwartungshaltung ist, die man damit erfüllt. Leute erwarten, oh ja, jetzt können die Linken, ja, ganze Antifa, ja, Steine. Und wenn die das erwarten und da kommt so ein Artikel, dann klicken die da drauf und dann kriegen die ihre Zahlen. Das ist aber etwas, da muss man jetzt auch sagen, das ist jetzt auch nicht neu. Die erfinden ja das Rad nicht neu. Nee, das läuft ja schon die ganze Zeit
der
so.
Der starke Antifa-Fokus, der in diesen ganzen Boomer-Konservativ-Medien derzeit stattfindet, der beruht ja auch ein Stück weit auf der Politik aus Amerika. Ne? Dass du da so einen komplett Wahnsinnigen wie Donald Trump hast, der die Antifa als terroristische Organisation einstuft und verbieten will. Obgleich das nicht mal im deutschen Diskurs stattfindet, oder nee, möglich wäre, wird dann auch in Deutschland natürlich in diesen Boomer-Medien darüber diskutiert, ob man die Antifa nicht verbieten sollte. Und dann wird natürlich jeder Antifa-Auftritt, und wirklich, das ist halt kein Antifa-Auftritt, Freunde. Also, aber immer ein ganz anderes Thema. Wird dann natürlich genutzt, um da den Case aufzumachen, dass man die gewalttätigen Extremisten der Antifa verbieten müsste. Ne? Was aber klar ist, ne? Und das ist auch etwas, das man, glaube ich, an dieser Aktion sehr, sehr gut wieder ablesen hat können, dass diese Demonstrationsfreiheit, die ja per Verfassung und Grundgesetz geregelt ist, ich weiß nicht, welcher Artikel das ist, ich glaube irgendwie 8 oder so, ne? Alle Deutschen haben irgendwie das Recht, sich zu versammeln und zu protestieren und so, dass das eine schöne Freiheit ist und diese Freiheit darf auch wahrgenommen werden, die wird auch vom Staat gewährleistet, aber die liegt eben im Interesse des Staates, denn du darfst wie immer dich, wann immer du willst und wo immer du willst, sofern angemeldet, versammeln und protestieren, aber es darf eben keinen Nutzen haben. Denn dieser Protest wurde dann aufgehalten, als man angefangen hat, dort zu blockieren. Und darum ging es ja, ne? Die protestieren ja nicht einfach nur gegen diesen Jugendgründungskongress, weil sie ihren Unmut zum Ausdruck bringen wollen. Die machen das ja, weil die da verhindern wollten. Die wollten ja behindern. Das ist ja die Aufgabe. Ja, du willst so etwas aufhalten. Du willst nicht, dass das stattfindet. Du willst, dass das gestört wird und du willst es im besten Fall verhindern. Das wäre dann ein Erfolg des Protests. Das ist das Ziel, mit dem die da reingegangen sind. Und sobald du dann halt versuchst, diesem Protest irgendeinen Nutzen und ein Wirken zu geben, dann kriegst du den Chris Tucker Kick in die Fresse aus Rush Hour 2.
Den Jackie Chan, ja. Chris Tucker Kick. Also ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich glaube, hier passiert einfach etwas, was sehr, sehr einfach, also sehr einfach und sehr klar ist und auch sehr falsch läuft tatsächlich. Das, was sehr einfach und sehr klar ist, ist die Tatsache, dass die Wahrnehmung des Staates, die rechtliche Gewährleistung dieser Entfaltung, dieser politischen Entfaltung und dieser Demonstrationsrechte, dass das immer gleichzeitig passiert. Und wenn das eine das andere behindern will, dann ist das Problem folgendes. Wir wissen, da versammeln sich Faschos, die eine Jugendfascho-Gruppe öffnen. Der Staat, der sieht das nicht so. Auch wenn der Verfassungsschutz, das ist eine neue politische Bewegung, verstehst du?
Ja.
Das ist eine neue politische Bewegung, deren Ausübungsrechte dadurch hätten bedroht gehört. Und darum wird dafür gesorgt, dass das eben nicht passiert. Und das ist für jemanden wie wir oder Leute wie uns, ist das nicht nachvollziehbar, weil, das sind Faschos. Und natürlich, 1 und 1 ist 2, aber so dieses unflexible Konstrukt des bürokratischen, durchklamüselten, durch die Staatsgewalt auch noch begleiteten Landes ist dazu nicht in der Lage, das einfach so anzuerkennen, weil sie... Da gibt es dann Prozesse, da gibt es dann Gerichte, da gibt es dann halt einfach die Justizprotokolle und alle möglichen Sachen, die eingehalten werden müssen. Und dann kommt für Leute wie uns der Eindruck daher, dass der Staat diese Sachen toleriert, weil er eben Komplize ist. Die Tatsache ist wahrscheinlich aber eher, und das ist wahrscheinlich, dass er nicht Komplize ist, sondern dass er sich in der Ausübung der Du darfst das machen, also so wie wir protestieren dürfen, dürfen die halt ihre Jugendgeneration Deutschland gründen, in den Augen des Staates, weil die halt nicht diese Einschätzung haben, dass das Faschos sind.
Nee, dass die da Komplizen sind. Also ich bin mittlerweile darüber hinaus, dass ich mich hinstelle und sage, wenn die Polizei eine rechte Demonstration verteidigt, dann machen die das, weil die selber rechtsextreme Nazis sind. So, da bin ich, das ist ein... das wird dem Ganzen nicht gerecht. So, was ich damit meinte, ist, dass du bei Protest, ne, also Protestfreiheit, ne, ist ja immer eine Freiheit mit bereits eingebauten Grenzen. Also im absurdesten Fall ist ja der Staat nicht nur Garant von diesem Protest, sondern auch Gegner. Also du kannst ja auch gegen den Staat, du hast ja das Grundrecht, gegen den Staat dich öffentlich zu versammeln. Ne? Und dadurch, dass du diese Freiheit mit eingebauten Grenzen hast, zum Beispiel diese wehrhafte Demokratiedoktrine, die gilt, ne? dass du Verfassungsfeinde, dass du dich auch innerhalb der demokratischen Ordnung gegen Verfassungsfeinde wehren darfst, ne? Ob jetzt mit dem Verbot von Demonstrationen oder mit sogar Parteiverboten oder mit Auflagen gegen diese verfassungsfeindlichen Proteste, die dann auch gar nicht, also die dann im Schnellverfahren abgearbeitet werden. All das du bewegst dich ja bereits in einem Gewaltbereich, ne? Also du sagst, wenn ich protestiere, dann mache ich das unter bestimmten Grenzen und mit bestimmten Regeln. Und da kommt die Zwickmühle. Denn Protest muss ja laut sein. Das ist ja quasi das Ding bei Protest. So, wenn Protest nicht laut ist, wenn er nicht stört, ist ähnlich wie beim Streik, dann ist er wirkungslos. Und die Empfindung der allermeisten Deutschen ist, ihr dürft protestieren, aber ich will davon bitte nichts mitbekommen. Du siehst das ja beim Streik, ne? Also alle sind sie die größten Arbeiterkämpfer und alle wollen sie, dass gestreikt wird. Und niemand würde sagen, ich finde Streik dämlich. ja, aber lass mal bitte die Öffis streiken, ne? Lass mal die Lokführer streiken oder irgendjemanden aus einer Branche, auf die man gerade angewiesen ist. Sobald man dann in seinem eigenen Handeln eingeschränkt wird als Bundesbürger, ist man dann Komplize des Staates, der bitte diesen Streik oder diesen Protest unterbinden soll.
Ja.
So.
Ja, und das stimmt. Ja.
Und damit stößt du automatisch bei lautem Protest auf die Sicherheits- und Ordnungsvorstellungen des Staates selbst. Ne? Du sagst dann, okay, hier haben wir jetzt einen Protest und ich möchte, dass er Wirkung hat. Also ich blockiere jetzt im Fall von Gießen die Straßen, dass die Leute da nicht sich nicht versammeln können. Und in dem Moment verstößt du gegen die Ordnungsvorstellung und dann wird interveniert. Ja. Das heißt nicht, dass die Polizei Nazis sind. Das heißt nicht, dass der Staat ein Nazi-Staat ist. Ganz im Gegenteil. Es ist ein demokratischer Staat. Der macht genau das, was er soll. Und die Polizisten machen genau das, was sie sollen. Das sind nicht alles Rechtsextremisten.
Die sind nur zu 25% Rechtsextremisten, weil das eben die Gesellschaft widerspiegelt.
Ich glaube, mit der Polizei auch ein paar mehr vielleicht, ne? Weil ich glaube, so der,
ja, ne? Maybe, aber der Durchschnitt sicherlich. Ich meine, das ist ja ein Spiegelbild der Gesellschaft, ne?
Ja.
Das ist in allen Bereichen so. Ob du dich im Internet einloggst oder ob du bei der Polizei bist, wenn wir anerkennen können, dass bis zu circa 25% der Leute Faschisten wählen, dann und dann halt eben auch faschistische Ideen unterstützen, dann kann man davon ausgehen, dass das in der Polizei genauso ist. Ja,
du hast einen Spiegel der Gesellschaft, der ist natürlich ein bisschen, also branchenspezifisch verschoben. Ne? Du hast in der Pflege ein bisschen weniger Nazis als jetzt bei der Bundeswehr zum Beispiel.
Ja, korrekt. Es gibt Höhen und Tiefen.
Genau. Aber da stößt du eben an deine Grenzen. Und ich glaube, das ist einfach, dass, wenn man das versteht, dann läuft man auch nicht Gefahr, auf so eine linkspopulistische Manier auf sowas zu antworten, indem du dich dann hinstellst und sagst, das sind alles Verschwörer und die Polizei, das sind ja selber Rechtsextremisten und die machen das, die stoppen diesen Protest, weil sie rechtsextrem sind. Nee, machen sie nicht. Die stoppen den Protest, weil das deren Aufgabe ist. Die sind das Gewaltmonopol der Bundesrepublik und die Bundesrepublik hat gewisse Sicherheits- und Ordnungsvorstellungen, auch bei Protest. Ja. Und diese Zwickmühle wird dann eben erzeugt. Ne? Das ist einfach deren Aufgabenbereich. Oder das fällt in deren Aufgabenbereich.
Diesbezüglich können wir gleich mal den Bogen spannen zu einem Artikel, den ich aus der Hessenschau habe. Wirklich, der ist heute brandheiß rausgekommen. Den würde ich dir auch gerne schicken und nicht vorenthalten, damit du auch mal rüber gucken kannst. Das ist eine sehr interessante Story. Ich reiße das ganz kurz an. Eine Rechtsreferendarin hat ein Praktikum oder einen Begleitdienst bei einer Polizeidienststelle.
Ja.
Das bedeutet, die fährt mit einer Streife mit und guckt sich so eine Schicht an. In dem Fall war es
Staatsanwälte, glaube ich, innerhalb ihrer
Ausbildung. Ja, genau, ist auf dem korrekt. Und sie ist eine Rechtsreferendarin, die in diese Richtung geht und die ist beim ersten Frankfurter Polizeirevier unterwegs und das, was sie schreibt, also das ist anonymisiert und abgeändert, einfach um den Namen irgendwie auch nicht zu zeigen und dass die Person, liegt der Hessenschau allerdings vor, ich habe den Artikel ja schon gelesen, und das ist ein ziemlich klares Bild gegenüber der Art und Weise, wie Polizei in gewissen Teilen funktioniert, nämlich, und das lässt sich zusammenfassen mit wir gegen die. Also die Freund- und Helfer-Thematik findet da gar nicht mehr statt, sondern es ist eine die Polizei sieht sich als Gruppe, eingeschworene Gruppe zum Teil. In diesem Fall trifft das jetzt halt auch besonders zu, in diesem Artikel. Und diese Gruppe verteidigt sich gegen alle äußeren Einwirkungen. So. Und das mit brutalen Mitteln, also wirklich brutal. In diesem Artikel, in diesem Szenario werden Dinge beschrieben wie Leute, die während der Autofahrt nicht angeschnallt werden und dann durch das Fahrzeug fliegen. Leute, die ihren Kopf gegen die Autoscheibe geprügelt bekommen. Leute, die gefesselt werden und die den Klebeband über den Mund geklebt
werden. Ja, ich lese gerade
quer. Leute, die sich,
Jesus.
Ist sehr, sehr crazy. Und also für die Leute, die das nachlesen wollen, das ist in der Hessenschau. Der Artikel heißt, wenn wir es verlinken, ist doch doof, guckt es einfach selber nach. Der Artikel heißt, Zitat, dann gibt es halt Gewalt. Zeugen schildert Übergriffe im Frankfurter Polizeirevier. Ist ein bisschen umfangreicher Artikel, so mittelmäßig umfangreich, würde ich sagen. Kann man schon ein bisschen was lesen. Ich glaube, so 10 Minuten Lesezeit. Und da kann man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie sich diese Auswirkungen von wir gegen die in absoluter Eskalation wiedergeben. Also, da wird auch, also, da wird ja immer wieder gesagt, wie vulgär kann eigentlich Polizeisprache sein? Bruder, was die da für Begriffe umher... Da wird die N-Bombe gedroppt. Einfach so, also richtig crazy. Richtig, richtig fucking crazy. Lest euch den gerne mal durch, wenn ihr da einen Eindruck haben wollt. Und da, ich glaube, im Frankfurter Polizeirevier sind auch 17 Beamtinnen und Beamte hauptsächlich, wegen Polizeigewalt wird da gerade ermittelt. Ne? Also schon fucking insane. Ne? Und das ist der Grund, warum es wichtig ist, über sowas zu sprechen, ist auch, weil es wichtig ist, der Polizei auch die Chance zu geben, das zu verändern. Ne? Also es ist, ich bin ja ein großer Verfechter von, ich verstehe natürlich, dass dieses ACAB-Gerufe eine System, ich verstehe das alles, dass das irgendwie so eine systemkritische Positionierung ist, aber in meinen Augen ist das Problem in Deutschland halt einfach, dass es nichts gibt, das die Polizei kontrolliert, nämlich das macht die Polizei selbst. Und wenn wir den Instanzen, die Polizei kontrolliert, also die Polizei selbst sagen, dass sie sich alle ficken gehen können, ja, dann kontrolliert halt niemand die Polizei. Und da ist so ein, das ist halt so ein bisschen problematisch, ne? Und ich hoffe in diesem Fall, dass selbst stabile Polizeibeamtinnen und Beamte klar sehen, Alter, es gibt ein systemisches Problem in der Polizei. Es gibt es. Die Polizei hat ein Systemproblem. Viel zu viele gewaltbereite, autoritär, fanatische Leute gehen zur Polizei, weil sie das halt geil finden. Mhm. Und die muss man unbedingt loswerden. Die muss man loswerden.
Du, das auf einer, die das haben da nicht auf einer individuellen Ebene hast du vollkommen recht, ne? Wenn man die letzten 3 Jahre sich anschaut, ne? Ich glaube, so vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren ist es zum ersten Mal passiert, dass wir, weil ich habe ja nur guck mal, mir fällt es immer schwer, dich als Influencer zu sehen, weil du einfach einer meiner besten Freunde bist, die ich habe seit fucking 10 Jahren. Deswegen ist es schwer, aber ich habe ja eigentlich nur wirklich eine Handvoll Influencer, mit denen ich überhaupt irgendwas zu tun habe und damit dann halt die Konflikte, die so in diesem Influencer-Cross-Ding auftreten. Und eines dieser Dinge ist halt immer ACAB gewesen, ne? Weil vor 4 Jahren hatte ich noch sehr viel weniger in der Birne und dann denkst du dir halt, hey, ACAB ist eine coole Geschichte, ist ein kantiger Spruch, den knallst du halt raus und denkst damit irgendeinen Punkt zu machen. Ich bin, glaube ich, seit einem Jahr habe ich ACAB mindestens seit einem Jahr, also seit 2 wahrscheinlich schon nicht mehr verwendet, weil ich glaube, dass es der ganzen Sache einfach nicht gerecht wird. So, wenn du ACAB sagst, dann ist die Antwort aus allen Leuten, also aus allen Lagern, die jetzt nicht im linken Bereich sind, ja, aber du kannst doch jetzt nicht jeden Polizisten einfach als Bastard beleidigen. Und dann kommt die Standardantwort, das ist keine Beleidigung gegen das Individuum, das ist eine Beleidigung gegen das System. Und da geht's gar nicht mehr um die Sache. Es geht gar nicht mehr um den Gegenstand. Du hast dann selbst die Sachebene schon verlassen. Und deswegen bin ich mittlerweile einfach an einem Punkt in der Analyse, wo ich denke, dass es wichtig ist, sich mal anzuschauen, ehrlich anzuschauen, was die Polizei überhaupt macht, ne? Und was die Polizei überhaupt schützt. Und das ist eben Privateigentum, Vertragsordnung, Geld, ja. Die öffentliche Ordnung, so mal in Anführungsstrichen gesetzt. Also wir haben Verhaltensregeln und die sollen dafür sorgen, dass die kapitalistische Benutzung von Infrastruktur, Arbeitskraft etc. pp. Relativ störungsfrei verläuft. Ne? So und das ist das Problem. So Sicherheitsbehörden, Polizei und so sind im Kern gar kein riesiges Problem. Das Problem ist, für was die Polizei eingesetzt wird in dem Staat, in dem wir nun mal alle leben. Und da heißt es, gut, es schützt halt die Wirtschaftsordnung und all die Störungen, die auftreten und die wir dann als schwierig empfinden. Also, keine Ahnung. Was sieht so ein Linker typisch als Störung, wo er dann ACAB ruft? Leute werden bei Protesten zusammengetreten, ne? Du protestierst gegen Rechte und dann wirst du zusammengetreten.
Das, was wir eben gerade gesagt haben, dass du dann den Eindruck hast, dass die Polizisten das machen, weil sie selber Faschisten sind und nicht, weil sie in ihrem Rahmen ihrer Aufgabe halt. Das ist die Grundlage.
Oder ganz klassisch, Obdachlose werden von öffentlichen Plätzen getreten. Ist ein Problem, das in Frankfurt sehr, sehr häufig passiert. Da sagt dann der linke ACAB oder du kannst deine Miete aus welchen Gründen auch immer nicht bezahlen oder weißt du, irgendwelche Widersprüche und Differenzen, die nun mal automatisch auftreten.
Du musst für Schwarzfahren in den Knast.
Und dann kommt die Polizei und setzt dann diesen Haftbefehl um oder die Polizei kommt und räumt dich aus der Bude raus oder die Polizei kommt und nimmt dich fest, weil du irgendeinen Vertrag nicht erfüllt hast oder so. Und da würden wir dann aus einer moralisch linken Sicht sagen, dafür solltest du keine Strafe bekommen. Also, wenn jemand hungernd in einen Edeka geht, weißt du, oder in ein Kaufland und Dieter Schwarz 69 Cent Gulaschsuppe entwendet, dann wird jeder Linke sagen, das ist ja kein Diebstahl, der Mann hat Hunger.
Ja.
So.
Ja, das ist
und in egal, dem Moment ja. kommt aber die Polizei, weil sie ja quasi verpflichtet ist, das zu tun, nämlich dann die Ordnung, ne, die Gesetze durchzusetzen. Und das heißt, du darfst nicht klauen und es ist völlig egal, was du klaust. Ne, hier wird Eigentum entwendet, eine Gulaschsuppe und deswegen kriegst du auf die Finger. So, und dann kann man da kann man entweder sagen, okay, ACAB, ne, aber dadurch ist das Problem nicht gelöst. Ne? Damit hast du das Problem noch nicht mal verstanden. So, wenn du dich hinstellst und sagst ACAB, dann tust du so, als ob die Polizei etwas wäre, dass, wenn man da einzelne Individuen austauscht, wäre es plötzlich in Ordnung. Aber die Polizei ist gar nicht das Problem. Ja, die Polizei ist halt einfach das Gewaltenmonopol von einer Wirtschaftsordnung, die diese Widersprüche immer und immer und immer und immer wieder, und zwar unabhängig von den Individuen, die dort arbeiten, auftreten lassen werden.
Ja, naja. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Und ich finde es, ich begrüße das tatsächlich auch, weil ich meine, ich habe meine Haltung ja gar dazu klar gemacht. Ich finde, es ist wichtig anzuerkennen, dass es ein systemisches Problem gibt in der Polizei. Ich glaube aber, der eben genannte Ausruf ist nicht dazu geeignet, das auf den Punkt zu bringen. Ich glaube aber, und ich glaube zusätzlich auch, dass man sich damit auch jegliche Form von Debatte das verbaut.
Ja, ne?
Also das ist so.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Du bist ja dann einfach nur noch am Erklären. So, es gibt sicherlich Sachen, bei denen eine Art Generalisierung angemessen ist. Ich betreibe ja auch Generalisierung bei Faschistinnen und Faschisten. Und ich bin auch gerne bereit dazu, immer zu erklären, wieso das so ist. Ich glaube, das macht Sinn. Aber bei so etwas wie Polizeibeamten ist es halt immer so ermüdend dann. Ne? Also bei diesem Dings, du kannst dann auch relativ einfach als so extremer Linker abgestempelt werden. Also einfacher als so schon.
Ja.
Und das ist dann eher so eine Sache.
Du verhinderst den Diskurs einfach. Weil man muss sich da auch mal gerade machen und muss sich als Linker dann eingestehen, wenn ich mich hinstelle und auf Leute treffe und denen irgendetwas beibringen will. Ne? Also darum soll es ja eigentlich gehen. So, als Linker ist ja deine Aufgabe, du willst, dass Leute, die noch nicht da sind, wo du bist, da hinkommen können, wo du stehst. Das ist ja unser.
Each one teach one, ne? Halt, ja.
Das ist halt unsere Aufgabe eigentlich als Linke.
Ja.
So,
ja,
und
ja.
Wenn du dich hinstellst und du sagst dann, keine Ahnung, dem 47-jährigen Hans Joachim ACAB und spuckst ihn ins Gesicht, ja, dann wird er sich wahrscheinlich nicht für den Diskurs öffnen.
Verstehst du? Ja, also vielleicht, außer es ist ein Fetisch, ne?
Das kann sein. Ne? Wenn es ein Kink ist, so, ja. Dann no King Shaming. Aber ja. du bist halt raus, ne? Du nimmst dich dann selber raus. Und wenn du das versuchst, ein bisschen systemisch zu erklären und zu analysieren, ja, dann bist du auf einer Sachebene und die kann bearbeitet werden.
Ja, ist halt nicht so, das ist halt auch nicht, also das kann man immer noch ablehnen, man kann immer noch Trotzreaktionen hervorrufen, gar nicht, überhaupt keine Frage. Es ist nur nicht so einfach. Es ist eben nur nicht so einfach oder es passiert nicht so einfach. Ich finde, da schließen sich auch viel mehr Leute an. Weil diese Artikel und diese ganzen Debatten um Einzelfälle, das wirft auf jeden Fall Fragen auf. Und wenn man jetzt beispielsweise diesen Artikel aus der Hessenschau nimmt, dann gibt's halt Gewalt und dann die Referendarin, so die Justizvertreterin, könnte man sagen, oder angehende Justizvertreterin, der mal zuhört, dann merkt man halt, okay, irgendwas scheint da nicht ganz so zu stimmen. Und damit schließt man sich eher diesen Punkt an. Das ist ja auch so, ob du dich anschließt oder nicht, das ist wie die Debatte ums E-Auto, das kommt halt. Ja. Das ist halt effizient, das besser.
Ja.
Und so wie das bei dem E-Auto ist, muss man anerkennen, es gibt ein systemisches Problem in der Polizei. Diese Einzelfälle sind keine Einzelfälle, sondern das ist ein durch ein gewachsenes Problem, immer wieder auftretendes Systemproblem, das das auch begünstigt. Und das muss man ändern und da müssen wir vor allen Dingen auch stabile Polizistinnen und Polizisten aktivieren und sagen, hey, das gibt anzuerkennen, es ist auch wichtig, dass die das anerkennen und dass sich daraus hin, dass dann halt Leute wie Herbert Reul verschwindet und so. Also diese Leute müssen halt verschwinden.
Du sagst selber so, es geht halt am Ende des Tages, geht es bei Emanzipation, bei Weiterentwicklung, bei Erkenntnissen, geht es immer um die Fragen, die man sich stellt. Ne? Und die Frage bei der Polizei, die man sich stellen muss, ist, wozu braucht eine Gesellschaft wie unsere eigentlich eine permanent mit wirklich heftigen Zwangsmitteln ausgestattete Spezialtruppe. Ne? Wozu? Und was sagt das über die Gesellschaft und die Einrichtung unserer Gesellschaft eigentlich selbst aus? Und dann stellt man relativ schnell fest, naja gut, Also es gibt halt Eigentum, es gibt Lohnarbeit, Staat, Nation. Das sind alles irgendwie relativ unantastbare Bedingungen, die gelten. Und solange das der Fall ist, braucht jeder Staat eine Instanz, die da mit Nachdruck für sorgt, dass sich alle an die Regeln halten. Ne? Ja. Und das ist die Erkenntnis, die man haben muss. Ne? Weil genau das die Aufgabe der Polizei in der Demokratie ist. So, es geht darum, Ordnung sicherzustellen, Ordnung wiederherzustellen, dafür zu sorgen.
Wo man sich demokratisch drauf im besten Fall geeinigt hatte, Ordnung halt auch durchzusetzen irgendwie. Ja, ja.
Ja, genau. Und dann stoßen Linke halt oftmals auf moralische Widersprüche. Ne?
Ja.
Also,
ja, ja.
Und dann gilt es halt, diese moralischen Widersprüche, die wir alle so im Bauch haben, ne? Also ich finde nicht, oder es ist falsch, dass linke Protestanten getreten werden. Es ist falsch, dass Armutsbetroffene aus ihren Wohnungen geräumt werden. Es ist falsch, dass Menschen, die obdachlos sind, von warmen öffentlichen Plätzen oder Bänken oder so geräumt werden. Oder es ist falsch, dass Leute festgenommen werden und inhaftiert werden, weil sie schwarz gefahren sind. Weißt du, da gibt es ja eine endlose Kette an Dingen, die man dann so aus dem Bauch heraus falsch findet. Und unsere Aufgabe muss es halt sein, in der linken Emanzipation diese Bauchwidersprüche, die wir haben, für uns selbst zu erklären. Ne? Und dann wird sehr schnell klar, das Problem ist eben nicht, dass alle Polizisten rechtsextreme Nazis sind. Sondern es ist halt die Aufgabe der Polizei selbst, die, wie du selber sagst, diese Menschen nicht nur anzieht, sondern auch ein Stück weit formt. Ne? Also du kannst ja mit den besten Ambitionen da reingehen. Du wirst ja nahezu dazu gezwungen, Racial Profiling zu betreiben, und es ist Teil deiner Aufgabe, einen Protest zu sichern oder Versammlungen zu sichern oder Leute, die gegen Verträge verstoßen haben, zu räumen aus ihren Wohnungen und. Das ist ja alles ganz, das ist ja Alltagsaufgabe. Ne? Da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren als Polizist.
Ja.
Was machst du denn, wenn du morgens um 6 als Polizeibeamter in eine Wache kommst und dann kriegst du halt direkt von deinem, wer auch immer der ist, kriegst du halt so ein Ding. Übrigens, heute machen wir die und die und die und die Räumung, und da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Was machst du denn da?
Ja, ist halt genau, die sind ja auch, das ist ja auch so Lohn und Brot Scheiße.
Ja, was machst du denn da? Sagst du dann, nee, sorry, aber wir sollten halt Leute nicht aus ihren Wohnungen treten. Ich bitte Sie, Herr Wachtmeister. Herr
Oberwachtmeister.
Ja. Ist ja absurd, davon auszugehen. Und dann merkt man halt, dass ACAB da keine Lösung bietet und auch nicht die Sachebene für den Diskurs öffnet. So, that's it.
Schön. Das liegt aber daran, da hatten wir kürzlich nicht drüber geredet. Finde ich auf jeden Fall eine gute Änderung im Zusammenhang deiner Herangehensweise dazu. Ich persönlich.
Ja, ich habe jetzt immer noch nichts dagegen, wenn Leute ACAB sagen. Ne? Ich finde halt nur, dass man, wenn man das nutzt, ne, dann muss man sich halt darüber im Klaren sein, dass man sich selbst damit mundtot macht.
Ja, ja. Ein bisschen so selber Sabotage.
Ja, trotzdem. Ja.
Okay, ich wollte eigentlich nur dieses Thema mit dem Artikel reinhaben. Hast du noch ein Thema? Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe eine Absurdität noch aus dem Lager der Wehrtüchtigkeit, der Mobilmachung. Und zwar, hast du mitbekommen, was die Grünen wieder gemacht haben in Sachen Wehrdienst? Was ist dein Stand?
Nee, ich weiß, dass die Grünen die homöopathischen Leistungen aus ihren Kassenleistungen rausgezogen haben beim letzten Parteitag, das weiß ich.
Was ja gut
endlich
ist.
Endlich! Oh mein Gott, also endlich! Ansonsten muss ich leider gestehen, habe ich keine Updates. Auch nicht zur Wehrpflicht, sagt mir gerade nichts. Aber hol mich ab, bitte. Hol mich ab.
Also, die Grünen-Chefin
Dröge
hat verlauten lassen, dass im Verteidigungsfall, du kennst ja den Spruch, meine Kinder kriegt ihr nicht. Ne?
Ja. Ja.
There's a new Spruch, that's gonna make the round. Und zwar, mein Opa kriegt ihr nicht. Nicht nur können sich jetzt Eltern hinstellen und sagen, meine Kinder kriegt ihr nicht, sondern es sollten sich auch die Enkel und Enkelinnen hinstellen und sagen, mein Opa kriegt ihr nicht. Denn die Grünen-Chefin hat verlauten lassen, dass im Verteidigungsfall auch ältere Menschen durchaus Aufgaben übernehmen können, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie dann vonnöten sein werden. Wie zum Beispiel das Drohnensteuern.
Alter, ich glaube, Opa Hartmut kann sich gar nicht in Facebook richtig einloggen. Wie soll der denn eine Drohne steuern?
Ja, man vergisst damit, dass sehr viele ältere Menschen ziemlich technikaffin sind und es durchaus hinbekommen, auch mal so einen Eurotruck-Simulator 2 zu starten.
Hä?
Und laut Grünen-Chefin ist es so, dass wenn man in der Lage ist, Eurotruck Simulator 2 zu spielen und da in den Balkan zu fahren und seine Paketchen abzumachen. Machst du wieder Eurotruck Simulator?
Ja, na klar.
Egal, wenn, also wirklich, ne, dieses Sellout-Ding kann ich ja mit leben, wenn das wegfällt, ne? Aber wenn der Kamin fehlt oder wenn Eurotruck Simulator wegfällt, dann werde ich stinkig.
Die bleiben. Gut, die bleiben, natürlich.
Das ist stable, gut. Aber wenn du Eurotruck Simulator fahren kannst, dann kannst du auch eine Drohne ins Feld feuern. Ne? Und, okay. und das sollte man sich offen halten. Ich weiß nicht, was da derzeit passiert, ne? Auch diese Geschichte mit, dass man sich bei der Wehrpflichtsfrage auch die Frage der Geschlechtergerechtigkeit stellen muss. Das nimmt ein absurdes Level an Wahnsinn an, wo ich wirklich
nicht mitgerechnet bin. Naja, die Grünen sind gerade in so einer Selbstfindungsphase. Also erstmal finde ich es ja nicht schlecht, wenn da so die Realität ist, auch alte Leute sollten nicht sterben. Das ist ja eine Realität, die Christian Streeck nicht so hat. So, dafür sind wir, das haben wir ja letzte Woche schon gehört. Ja. Das finde ich ja erstmal gut.
Hendrik Streeck meinst du?
Stimmt, ich habe Christian Lindner und Hendrik Streeck zu einer Person gemacht.
Kann man auch, glaube ich.
Hendrik Streeck meine ich natürlich. Und und das ist ja erstmal was Gutes. Ne? Also ich finde das nicht schlimm. Und ich glaube, ich würde alles, was da gerade bei den Grünen passiert, auch so auf so eine neue Selbstfindungsphase drücken. Die finden sich halt in einer Post-Annalena Baerbock und Robert Habeck-Phase. Ricarda Lang ebenso, da sind so viele Leute jetzt irgendwie verschwunden, die einen ziemlich großen Einfluss hatten, dass man sagen kann, okay, das ist alles ein bisschen ein Vakuum und das ist luftleerer Raum, der gefüllt wird. Ich würde das also, klingt ein bisschen quatschig, aber ich finde es nicht schlimm, wenn Leute sich um alte Leute, also das klingt ja so ein bisschen nach einem, was hast du gemeint und was hast du draus gemacht, verstehst du?
Ja.
So, und wenn jemand sagt, ja, ich will auch nicht, dass alte Leute irgendwie im Krieg sterben, dann denke ich, ja, ist okay, ist ja based. Das ist ja erstmal vernünftig. Ich will auch nicht, dass alte Leute im Krieg sterben. Das ist eine vollkommen vernünftige Herangehensweise. Es wird dann halt nur ein bisschen quatschig, wenn man sagt, wir wollen nicht, dass sie zu Drohnenflügen herangezogen werden.
Ja, es ist halt noch absurder, dass man sich halt bei der Mobilmachung aufgrund des demografischen Wandels halt wirklich die Frage stellt, okay, da kam ja jetzt dieser Bericht raus. Wo war das? Ich glaube, Daily Mail war das, ne? Daily Mail. Ja, hier Daily Mail. Daily Mail übrigens auch eine absolut fantastische UK-Seite, wo regelmäßig zum Angriff gegen Irland gerufen wird. Also wirklich eine ohne Scheiß Top-Seite.
Irland muss jetzt wieder annektiert. Ich habe übrigens in Europa Universalis fast England, ganz England annektiert. Das ist nicht mehr
lang. Ja, ist sehr gut, Alter. United Kingdom, my fucking ass, Junge. So, erst soll ich die Pest dahin raffen und dann das irische Volk. Jedenfalls hat Daily Mail ist an so einen Classified Blueprint Plan der deutschen Bundeswehr geraten, wo die halt darüber fantasieren, da jetzt 800.000 Truppen an die Front Richtung Russland zu schicken, um wie man das logistisch klärt und so und die infrastrukturellen Ausbauten, die dann vonnöten sind. Und dann wird sich wahrscheinlich irgendjemand, der diese Zahl mal gehört hat, also das sind natürlich nicht nur 800.000 deutsche Soldaten, sondern geht es um NATO-Truppen, ne? Also, aber von den 800.000 wird Deutschland ja auch anteilig, glaube ich, relativ viele stellen müssen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, gut, wie kriegen wir denn so viele Leute überhaupt in Camouflage? Und dann ist ja logisch, dass man sich dann aufgrund des demografischen Wandels auch die Frage stellen muss, gut, was können denn dann Rentner für uns machen? Und da ist die Antwort Drohnenfliegen, da sollte man drüber nachdenken. Das ist halt verrückt. Ne?
Das ist halt ja, komplett ist schon verrückt. Sehr verrückt. Ja, das ist, also ist ganz, ist ziemlich quatschig, aber ist jetzt nicht so wild. Ich sehe die Grünen, ich werde bald mal wieder einen Termin machen mit Herrn Banaschak und mal fragen, wie es so läuft.
Der wird dir das Gleiche sagen wie auch bei den letzten beiden Veranstaltungen. Der wird dir sagen, dass man derzeit versucht, sein Profil zu schärfen. Und auf Nachfrage, was das bedeutet, heißt es dann, ja, du weißt schon hier, wegen Klima und Lirum Larum und so, verstehst du doch. Ne?
Das ist so. Naja, aber ich keine Ahnung, ich kann ja nochmal fragen, wie das mit dem gesicherten Frieden im Gaza ist. wie er zu diesem Video steht, wo zwei palästinensische Zivilisten von der IDF hingerichtet werden, alle so Sachen, das kann man ja alles mal fragen. Finde ich wichtig, einfach um das Profil zu schärfen, nachdem Deutschland ja wieder Waffen liefert. Ja. Wo wir bei Profil schärfen werden.
Das ist eine Profilschärfe. Aber da können die Grünen ja gar nichts dafür, ne? Die sind ja, die werden nee, ja, da kann man nicht. Sich ja ganz schön rausreden derzeit, weil man ist ja nicht in Regierungsverantwortung, ne?
Nee, nicht mehr. Gut. Also ich will pünktlich Mittag machen übrigens jetzt. Ich will pünktlich
Mach das,
Mittag
wir machen jetzt einen Abgang, Freunde. Das war die erste weihnachtliche Advent-Episode. Ja. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen oder ihr hattet euren Spaß. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche. Tschüss.